SWR 2 aktuell.
Einen schönen Montagmittag wünsche ich Ihnen. Ich bin Florian Zelt und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Erfolg oder Enttäuschung? Die Reaktionen auf den UN-Klimagipfel. Wie spannend sind die Zeugen im U-Ausschuss heute wirklich? Im Landtag in Stuttgart sagt unter anderem Ministerpräsident Kretschmann zur Polizeiaffäre aus. Und Fußballfieber, ja oder nein? Unser Sportkorrespondent kommentiert den Beginn der WM in Katar. Jetzt aber erstmal der Blick nach Sharm el-Sheikh. Eine schwierige Klimakonferenz ist zu Ende gegangen mit einem Ergebnis, das uns nicht wirklich zufrieden machen kann. Das hat Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck gesagt, aber immerhin, es soll ja einen Fonds für Länder geben, die besonders vom Klimawandel betroffen sind. Aber wenn es um Klimaschutzanstrengungen geht, dann ist wenig Konkretes rausgekommen. Und das sorgt für viel Frustration, nicht nur bei Aktivistinnen und bei Aktivisten, sondern auch in der Politik selbst. Ausschlaggebend ist eben nicht, was man sagt, sondern was man macht, wie Anna Osius aus Sharm el-Sheikh berichtet.
Am Anfang war die Hölle.
We are on a highway to climate hell.
Wir befinden uns auf dem Highway zur Klimahölle und drücken noch aufs Gaspedal, sagte UNO-Generalsekretär Guterres in einem dramatischen Appell an die Staatengemeinschaft, für mehr Klimaschutz einzutreten. Und eigentlich hatten das auch alle verstanden. Oder zumindest sagten sie es.
We need to do more. Let's get real.
Let us be ambitious.
It's getting too hot.
As leaders, we must lead.
Nur wenn es dann konkret werden sollte, dann wurde es auf einmal schwieriger, bis auf eine ugandische Umweltaktivistin, die Bäume pflanzen will.
I have a goal of planting 1 million trees and more.
Meine Damen und Herren.
Bundeskanzler Scholz kam auch angeflogen und betonte, wie fest Deutschland zur Energiewende steht. Akuter Rechtfertigungsbedarf, wenn zu Hause die Kohle- und Atomkraftwerke laufen und der Kanzler auf der ganzen Welt nach neuen Gasquellen sucht. Aber es gilt selbstverständlich.
Wir werden aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, ohne Wenn und Aber.
Mit ein paar Tagen Verspätung rückte dann auch US-Präsident Biden an, um zu betonen, wie sehr auch den USA der Klimaschutz am Herzen liege. Nun vielleicht weniger bei finanziellen Verpflichtungen, aber vor allem, wenn es um die eigene Wirtschaft geht.
A good climate policy is good economic policy.
Eine gute Klimapolitik sei eine gute Wirtschaftspolitik, sagte er und stieg schnell in den Flieger nach Bali, um sich mit dem anderen großen Emittenten China zu verbünden. Als alle warmen Worte gesprochen waren, ging es um die Inhalte. Die deutsche Chefunterhändlerin Jennifer Morgan ist die Herrin der Knackpunkte. Es geht unter anderem um Ausgleichszahlungen zwischen armen und reichen Ländern und um die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur Begrenzung der Erderwärmung. Schnelle Lösungen? Nicht zu erwarten, räumte auch Außenministerin Annalena Baerbock ein, die zum Showdown einflog.
Ich habe meinen Koffer jedenfalls nicht scharf auf Freitagnachmittag Ende gepackt.
Lange Verhandlungsnächte. Und bald wird klar, dieses Mal ist es besonders schwierig. Irgendwie läuft es nicht so, wie sich Deutschland und die EU das vorstellen. Die ägyptische Verhandlungsführung intransparent, erste Entwürfe haarsträubend. China und Saudi-Arabien haben ihre Finger im Spiel. Für ein paar Stunden steht alles auf dem Spiel.
We'd rather have no decision than a bad decision.
Besser keine als eine schlechte Entscheidung. EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans droht, die Weltklimakonferenz platzen zu lassen. Dann die Wende im Klimakrimi. Es gibt wieder Hoffnung. Eigentlich wollen alle nur noch weg. Aber die Verhandlungen ziehen sich in eine weitere Nacht. Und Journalisten ziehen schon mal ihr ganz eigenes Fazit dieser Konferenz. Nämlich ganz viel Arbeit.
I'm a Danish journalist, so from Denmark, and I'm working my ass off.
Und schließlich, endlich, kurz nachdem der Muezzin zum Morgengebet gerufen hat, fällt das Hämmerchen. Keine Einwände, so entschieden.
Hearing no objections, it is so decided.
Die Entscheidung ist da, die Konferenz zu Ende. Deutschland hat sich bei den klimabedingten Schäden und Verlusten durchgesetzt. Aber der Abschied von allen fossilen Energien hat es nicht ins Abschlussdokument geschafft. Sehr zur Empörung der Umweltaktivisten wie Luisa Neubauer.
Es ist nicht annähernd das drin, was man bräuchte.
Die Politiker, wie immer bei Kompromissen, nur halb zufrieden. Das Ergebnis, alles andere als eine Sofortrettung des Klimas, aber immerhin in Teilen ein Schritt in die richtige Richtung, sagen Beobachter. Und schon wird alles wieder abgebaut. Die ganze große Glitzer-Pseudo-Ökomesse rund um die Konferenz verschwindet wieder. Und was sonst noch war? Die Erinnerung an chaotische Organisation und horrende Hotel- und Essenspreise, sagt diese Kenianerin. Ich habe hier $65 gezahlt für ein Essen. Das ist zu Hause meine Monatsmiete. Ich habe zum Mittag meine Monatsmiete gegessen. Ein riesiges Sicherheitsaufgebot in der Wüste. Alle 100 Meter ein schwitzender Geheimdienstmann in schlecht sitzendem Anzug an eine Palme gelehnt. Der Einsatz für Menschenrechte in Ägypten, der Versuch mit internationalem Druck, den Blogger Alaa Abd El Fattah aus dem Gefängnis zu bekommen, bislang vergeblich. Rund 40.000 Menschen reisen wieder ab, die meisten mit dem Flugzeug, um nächstes Jahr wiederzukommen, dann nach Dubai zur nächsten Weltklimakonferenz.
Und über den Abschluss der UN-Klimakonferenz habe ich mit Christoph Bertram gesprochen vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Herr Bertram, wie bewerten Sie denn den Abschluss der UN-Klimakonferenz?
Ja, es ist auf jeden Fall Licht und Schatten. Auf der positiven Seite kann man festhalten, dass es durchaus ein wichtiger Durchbruch war, jetzt eben diesen Zahlungsmechanismus für Klimaschäden fest zu etablieren, auch wenn da natürlich noch eine ganze Menge an Fragezeichen und offenen Punkten sind, die später geklärt werden müssen. Aber trotz allem ist das schon mal ein wichtiger Meilenstein. Schade ist natürlich insbesondere, dass jetzt eben auch in der besonderen Situation dieses Jahr, wo eigentlich natürlich die Abkehr von den fossilen Energien für alle nochmal offensichtlich sozusagen als Notwendigkeit, nicht nur wegen dem Klimaschutz, sondern eben auch aus anderen Gründen offensichtlich geworden ist, dass es hier leider nicht gereicht hat, sich sozusagen als Staatengemeinschaft auch nochmal sozusagen auch diese Konsequenz aus Klimaschutz bedeutet, fossile Energien zu reduzieren, dass das nicht geschafft wurde. Gleichzeitig sollte man den letzten Punkt vielleicht aber eben auch angucken, in so einem Forum, wo letztlich eben auch Saudi-Arabien und Russland so eine Entscheidung blockieren können, gibt es dieses Statement nicht. Trotz alledem sollen natürlich dann jetzt alle Länder weiter in diese Richtung arbeiten und fossile Energien reduzieren.
Sie haben es angesprochen, die fossilen Energien, die UN-Klimakonferenz hat es nicht geschafft, sich auf einen Ausstiegspfad zu einigen. Der Naturschutzbund Deutschland beispielsweise hält das 1,5-Grad-Ziel für zunehmend unwahrscheinlich. Sie auch?
Ja, definitiv ist es unwahrscheinlich, dass wir es wirklich schaffen, gesamt unter 1,5 Grad zu bleiben. Aber was durchaus noch möglich ist, ist einen Pfad zu erreichen, der wenigstens eine kleine Wahrscheinlichkeit dafür offen hält. Und eben natürlich ist es auch besser, eben wenn es nur um ein Zehntel Grad drüber geht und auch nur temporär, lässt sich das dann wesentlich leichter noch sozusagen ja die Schäden davon minimieren, als wenn wir eben über andere Temperaturen wie 1,8, 1,9 Grad reden. Und was eben auch völlig klar ist, das Temperaturziel bedeutet ja eben auch, dass wir es schaffen müssen, bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen zu kommen. Und dieses Ziel ist weiterhin erreichbar und dafür gilt es eben jetzt schnell, Emissionen zu reduzieren.
Sie sind ja vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Welche Folgen hat es denn fürs Klima, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden? Danach sieht es ja aktuell aus.
Ja, wie gesagt, es gibt durchaus noch die Chance, das zu reduzieren. Und es ist eben auch gut, dass durch diesen Zahlungsmechanismus für Klimaschäden auch klar ist, umso weniger wir eben darüber hinausschießen, umso weniger gibt es Klimaschäden. Wir wissen, dass die eben deutlich zunehmen, umso stärker die Temperatur ansteigen. Das geht eben genau über alle diese Kanäle, die wir kennen, Extremereignisse, Hitze, Überschwemmung und so weiter. Aber natürlich auch den Punkt, dass eben das Erreichen von Kipppunkten umso wahrscheinlicher und riskanter wird, umso höher wir mit der Temperatur gehen. Daher aus sozusagen Vorsorgesicht wirklich Emissionen so schnell wie möglich zu reduzieren, um die Temperatur zu begrenzen.
Mit welchen Gefühlen oder auch Wünschen blicken Sie in die Zukunft, auch mit Blick auf die kommende Weltklimakonferenz dann in Dubai?
Naja, also wirklich wichtig ist jetzt eben, es geht nicht bis um in ein Jahr, sondern es geht jetzt um politische Entscheidungen, natürlich auch in den einzelnen Ländern. Wir wissen das ja für Deutschland, dass dort eben aktuell der Rat dazu auch sagt, bisher haben wir noch keine Politiken implementiert, die eben die 2030-Ziele erreichbar scheinen lassen. Da muss nachgearbeitet werden. Und gleichzeitig sehen wir wirklich ja weltweit, dass es eben, das hatte ich am Anfang angesprochen, die fossilen Energien nicht nur die Probleme mit dem Klima uns verursachen, sondern eben auch die Abhängigkeit von den Lieferstaaten ein echtes Problem ist. Wir haben eigentlich durch den Krieg in der Ukraine jetzt die sozusagen günstige Situation, dass es sich wirklich gezeigt hat, dass erneuerbare Energien und Energieeffizienz nicht nur die klimafreundlichste Option sind, sondern eben in der aktuellen Lage auch die günstigste und auch die, die uns im Hinblick auf Energiesicherheit die besten Optionen bietet.
Christoph Bertram vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Sie hören SWR 2 aktuell um 12.15 Uhr. Noch im Januar hat der Präsident Kasachstans auf das eigene Volk schießen lassen, Proteste brutal niedergeschlagen. Und bei der Wahl gestern ist Kasym Jomart Tokayev wiedergewählt worden. Kein Problem für jemanden, der die Opposition immer weiter entmachtet. Wie geht es jetzt weiter in dem Land, in dem die Inflation hoch ist, dessen Wirtschaft eng mit Russland verbunden ist und in dem die Unzufriedenheit in der Bevölkerung immer größer wird? Klar ist, der Druck auf das Regime steigt. Ein Ausblick auf die kommende Präsidentschaft in Kasachstan von unserer Korrespondentin Annette Kammerer.
Almaty, die größte Metropole Kasachstans. Wer hier gestern seinen Präsidenten wählen ging, der bekam ein Konzert gleich gratis dazu und Erstwähler laut eines Beobachters sogar Souvenire geschenkt. Offiziell lief bei den gestrigen Präsidentschaftswahlen in Kasachstan alles nach Plan und Amtsinhaber Kasym Jomart Tokayev soll allem Anschein nach wiedergewählt worden sein. Eine Wählerin antwortet auf die Frage, warum sie für Amtsinhaber Tokayev gestimmt hatte. Nun, das scheint mir der einzig würdige Kandidat zu sein, an den wir glauben. Wir glauben, dass er Kasachstan besser machen wird. Wir sind für ein neues Kasachstan. Dabei war die Wahl schon im Vorhinein so organisiert, dass sie Amtsinhaber Tokayev nicht würde gefährlich werden können, mein Beobachter. Denn wirkliche Gegenkandidaten gab es nicht. In Kasachstan regierte fast 30 Jahre lang Tokayevs Vorgänger Nursultan Nazarbayev. Wenn dieser sich wählen ließ, erreichte er astronomische Ergebnisse von über 90%. Die Opposition hat er in den 3 Jahrzehnten seiner Amtszeit quasi ausradiert. Selbst geringster Widerspruch ist in Kasachstan heute gefährlich. Wie gefährlich, das weiß Aydos Meldechan. Der Familienvater zeigt ein Video auf seinem Handy. Zu sehen ist sein Auto, in dessen schwarzes Blech sich Einschusslöcher eines Maschinengewehrs bohren.
Hier haben sie von hinten geschossen. Ins Nummernschild, in die Rückscheibe, in die Kopfstütze des Fahrersitzes.
Am 7. Januar diesen Jahres fuhren 4 seiner Kinder zu einem Supermarkt am anderen Ende der Stadt. Seit Tagen demonstrierten mehrere 100.000 Menschen im ganzen Land und forderten den Rücktritt des Amtsinhabers Tokayev. Dieser allerdings reagierte mit Gewalt und erteilte ausgerechnet an jenem 7. Januar seinen Sicherheitskräften den Schießbefehl.
Die Kugel des Scharfschützen hat meiner 4-jährigen Tochter den Kopf zerschmettert. Am 7. Januar habe ich meine Tochter verloren.
Bis heute wird Aydos Meldechan vom Geheimdienst beschattet, erzählt er, Beweise seien verschwunden und Verdächtige bis heute nicht ermittelbar. Dabei hätten Kasachen nicht vergessen, dass es Präsident Tokayev war, der bei den Januarunruhen auf sein eigenes Volk schießen ließ, meint auch der Politologe Dimash Aljanov. Hinzu käme eine wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung wegen steigender Lebensmittelpreise und Armut. Auch weil Kasachstan eng mit seinem Nachbarn Russland verbunden ist, wie der Politologe erklärt, trotz aller rhetorischer Abgrenzungen auf der politischen Bühne. Wir sollten nicht erwarten, dass sich das autoritäre Regime in Kasachstan weit von Russland entfernen wird. Wohin soll es denn weglaufen? Im Südosten gibt es China und im Norden das verwandte Regime Russland. Kasachstan mit seiner repressiven Innenpolitik wird der Europäischen Union niemals näher kommen. Warum braucht das Regime hier Kopfschmerzen? Am Rande der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh unterzeichneten die EU und Kasachstan eine gemeinsame Absichtserklärung. Kasachstan soll künftig grünen Wasserstoff an die EU verkaufen, zusammen mit Rohstoffen für Windturbinen. Damit halte es sein Land allerdings wie bislang auch, mahnt Aljanov. Kasachstan liefere wichtige Rohstoffe an die EU, dürfe im Gegenzug in dem autoritär regierten Land allerdings auch walten und schalten, wie es wolle.
Zurück nach Deutschland, nach Baden-Württemberg. In Stuttgart, da werden heute spannende Zeugen im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Polizeiaffäre erwartet. Der Ausschuss dreht sich ja um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Strobel. Erst ist der Journalist geladen, dem Strobel genau dieses Anwaltsschreiben weitergegeben hat. Und am Nachmittag wird Ministerpräsident Kretschmann aussagen. Darüber habe ich mit Knut Bauer gesprochen aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Herr Bauer, schon mit seiner Aussage angefangen hat der Journalist. Wie hoch war da bis jetzt der Erkenntnisgewinn?
Er hat ausführlich über seine Recherchen zum Inspekteur der Polizei berichtet, dem vorgeworfen wird, eine Kollegin sexuell genötigt zu haben und der die ganze Affäre ins Rollen gebracht hat. Nach seinen Recherchen soll der ranghöchste Polizeibeamte Baden-Württembergs mindestens 3 Kolleginnen sexuell bedrängt haben. Außerdem soll er als Vizepräsident des Landeskriminalamts während seiner Arbeitszeit die damalige CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann zum Thema innere Sicherheit beraten haben, so der Journalist. Zum Anwaltsschreiben, das ihm Innenminister Strobel weitergegeben hatte, sagte er, er sei aus seiner Sicht zu Unrecht von der Staatsanwaltschaft zu einem Beschuldigten geworden. Damit hätte man seine Recherchen und weitere Veröffentlichungen unterbunden und das sei völlig zu Unrecht geschehen. Er kritisierte die Staatsanwaltschaft ziemlich hart.
Und am Nachmittag wird Ministerpräsident Kretschmann aussagen. Was ist von seinem Zeugenauftritt zu erwarten?
Also bei Kretschmann dürfte außer dem Promi-Effekt inhaltlich nicht viel zu erwarten sein. Er ist in die Vorgänge im Innenministerium ja nicht direkt involviert und dürfte von daher auch wenig zu den Themen Beförderungspraxis bei der Polizei und sexuelle Belästigung in Landesbehörden beitragen können. Und was das Anwaltsschreiben angeht, das sein Innenminister durchgestochen hat, in diesem Punkt hat der grünen Regierungschef immer an Strobel festgehalten und ihm den Rücken gestärkt. Auch bei den Rücktrittsforderungen der Opposition und dem Entlassungsantrag im Landtag, daran dürfte sich heute nichts ändern.
Trotzdem, aus Sicht der SPD nimmt Ministerpräsident Kretschmann die ganze Sache bisher nicht ernst genug. Was ist Ihre Einschätzung?
Ich denke schon, dass Kretschmann die Sache ernst nimmt. Er musste ja auch schon einräumen, dass die Ermittlungen gegen seinen Innenminister und der Untersuchungsausschuss im Landtag eine Belastung sind für die Landesregierung. Schon auch zeitlich eine Belastung. Wenn die Opposition nun kritisiert, dass Kretschmann die Sache nicht ernst nehme, bezieht sie das auf seine Aussage von letzter Woche, dass die Geschichte mit der Weitergabe des Anwaltsschreibens ziemlich hochgehängt werde von der Opposition, was angesichts der vielen Krisen übertrieben sei, weil es wichtigere Aufgaben gäbe. Beide Sichtweisen haben wohl ihre Berechtigung. Kretschmann mag das ganze Thema als lästig empfinden. Die Opposition wiederum hat ein Interesse an Aufklärung.
In dem Untersuchungsausschuss geht es neben dem Anwaltsschreiben ja auch um die Themen sexuelle Belästigung in Landesbehörden und die Beförderungspraxis in der Polizeiführung. Könnte der Ausschuss für Innenminister Strobel dennoch gefährlich werden, auch wenn die Ermittlungen gegen ihn inzwischen eingestellt sind?
Auf jeden Fall. Und da kommen wir wieder auf den Inspekteur der Polizei zurück. Dem Ausgangspunkt dieser ganzen Affäre, dieser Spitzenbeamte hat eine steile Karriere bei der Polizei hingelegt, über die sich Insider schon vor Bekanntwerden der Vorwürfe gewundert haben. Entscheidende Frage wird sein, wie ist der Mann so schnell in eine Machtposition gekommen, die er so schamlos ausgenutzt haben soll? Da sagte beispielsweise der Journalist heute im Ausschuss wörtlich, Zitat, es gab Tricks im Besetzungsverfahren des Inspekteurs der Polizei. Also da könnte es noch unangenehme Fragen geben, die auch auf CDU-Innenminister Thomas Strobel zukommen werden. Und je nachdem, was dabei rauskommt, könnte es auch für ihn wieder ungemütlich werden.
Knut Bauer mit Informationen aus Stuttgart, aus der SWR-Redaktion Landespolitik um gleich 12.24 Uhr. Sie hat begonnen gestern am Sonntag mit der längsten Eröffnungsfeier in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften, ist im kleinsten Land aller bisherigen Titelkämpfe in Katar die bisher umstrittenste WM eröffnet worden. Das arabische Land hat während der pompösen 30-minütigen Zeremonie versucht, ein Bild von Offenheit und Toleranz zu zeichnen. Von Heuchelei spricht beispielsweise die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, denn Offenheit und Toleranz in einem Land wie Katar, in dem Homosexualität strafrechtlich verfolgt wird, die Rechte von Frauen massiv eingeschränkt sind und in dem wahrscheinlich tausende Arbeitsmigranten beim Bau der WM-Stadien umgekommen sind, da ist Offenheit und Toleranz dann doch weit hergeholt. Trotzdem meint Burkhard Hupe aus dem ARD-WM-Team, müsse es möglich sein, auch die schönen Seiten dieser WM zuzulassen. Hier ist sein Kommentar.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Theodor Adorno hat das vor mehr als 70 Jahren festgestellt. Und immer wieder gab es Zeiten, in denen der berühmteste Satz des deutschen Philosophen und Anhängers der kritischen Theorie herausgekramt wurde. Wenn es darum ging, das Leben in Schwarz und Weiß aufzuteilen, wenn man für oder gegen etwas sein musste. Und wahrscheinlich sind die meisten Berichterstatter aus Europa mit genau dieser Haltung nach Katar gekommen. Es kann keine richtige WM im falschen Land geben. Eine Feststellung ohne Zwischentöne. Entweder für den wahren Fußball oder für die wahre Fußball. Jetzt, nach den ersten Tagen in einem immer noch fremden, irgendwie auch lebensfeindlichen Land, beginnen die Grenzen allerdings aufzuweichen, weil es so viele Menschen aus aller Welt gibt, die sich mit unverhohlener Vorfreude auf den manchmal sehr beschwerlichen Weg zu dieser Weltmeisterschaft gemacht haben. Fußballfans aus Argentinien, aus Brasilien, Mexiko oder Tunesien, die die sogenannte Altstadt, den Zug von Doha, mit Gesängen und guter Laune geflutet haben. Und es gibt in Katar auch die Gastarbeiter, beispielsweise aus dem Libanon im DFB-Trikot, die deutsche Mannschaftsaufstellungen aus vergangenen Zeiten auswendig hersagen können. Und es gibt die Messi-Fans aus Bangladesch, deren größte Hoffnung die Vollendung der einzigartigen Karriere von La Pulga, dem Flo aus Rosario, wäre. Diese Liste ließe sich noch lange weiterführen und jedes Mal pumpt sich das große, über die Jahre konditionierte Aber zwischen unseren Ohren auf und drängt reflexartig nach draußen, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf, dass es hier in Katar vielleicht doch ein Fußballfest wird. Vielleicht wäre das ein Kompromiss. Diese Weltmeisterschaft steigt ohne Zweifel im falschen Land zum falschen Zeitpunkt. Aber es muss trotzdem möglich sein, die schönen Seiten einer WM ohne schlechtes Gewissen zuzulassen und darüber zu sprechen, auch wenn Adorno das sicherlich nicht gewollt hätte.
Die Meinung von Burkhard Hupe aus dem ARD-WM-Team. Seit Mai 2020 kannten die Erzeugerpreise in Deutschland eigentlich nur eine Richtung, steil nach oben. Dieser Trend wurde im Oktober durchbrochen. Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren haben die deutschen Hersteller ihre Preise gesenkt. Im Schnitt um 4,2%. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie kommt's denn zu diesem auch für Ökonomen überraschenden Rückgang?
Ja, der Rückgang bei den Erzeugerpreisen, und das ist der Preis, sollten wir vielleicht zu Beginn mal erklären, den ein Hersteller beim Verkauf seiner Produkte bekommt. Dieser Rückgang ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Energiepreise im Oktober um mehr als 10% gesunken sind. Vor allem Strom und Erdgas sind günstiger geworden und haben zu diesem spektakulären Preisrückgang geführt. So hat es zumindest Jens-Oliver Niklasch, Ökonom bei der LBBW, formuliert. Wobei der Blick zurück auf den Vorjahresmonat immer noch einigermaßen ernüchternd ausfällt, denn im Vergleich zum Oktober 2021 sind die Erzeugerpreise um ein gutes Drittel gestiegen, aber der Preisschub war eben nicht mehr ganz so stark wie noch im September, wo das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 45% lag.
Aber zumindest ist der Preisauftrieb auf Herstellerebene jetzt erstmal gestoppt. Können wir also hoffen, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht ist?
Ich wäre da noch ein bisschen vorsichtiger. Es ist zumindest ein hoffnungsvolles Signal, dass der Preisdruck allmählich nachlassen könnte, wobei die Entspannung bei den Erzeugerpreisen in der Regel erst mit einer gewissen Verzögerung bei uns Endkunden landet, weil wir ja nur selten direkt beim Hersteller, wie zum Beispiel bei einem Landwirt, etwas kaufen. Viele Produkte machen erst den Umweg über den Großhandel zum Einzelhandel und landen erst dann in unserem Warenkorb. Insofern profitieren wir erst zu einem späteren Zeitpunkt von Entlastungen auf Herstellerseite. Es gibt aber noch weitere Gründe, die dagegen sprechen, dass wir die Inflation schon bald überwunden haben. Zum einen haben viele Unternehmen ihre gestiegenen Kosten laut einer aktuellen IFO-Umfrage bisher nur zu einem Drittel weitergegeben. Da kommt also noch einiges hinterher und außerdem steigen die Lohnkosten und auch die werden zumindest teilweise an uns Endkunden durchgereicht. Insofern kann man leider nicht darauf bauen, dass sich das Thema hohe Inflation schon bald erledigt hat.
Und wie haben die Anleger auf die gesunkenen Erzeugerpreise reagiert?
Ja, die Nachricht wird grundsätzlich positiv aufgenommen. Alles, was zur Entspannung an der Preisfront beiträgt, wird natürlich begrüßt und trägt mit dazu bei, dass der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen beim DAX intakt ist. Daran ändert auch der maue Start in die neue Handelswoche nichts. Bis zum Mittag gibt der DAX um 0,5% auf 14.350 Punkte nach. Belastend macht sich heute ein Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie in China bemerkbar. Anleger und Ökonomen schließen daraus, dass die Hoffnung Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Null-Covid-Strategie fürs Erste ad acta gelegt werden kann. Und das belastet heute ein bisschen den Aktienmarkt.